Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Susanne Balthasar. Schön, dass Sie dabei sind. Eines kann ich Ihnen schon mal versprechen. In der nächsten Stunde behalten wir den Durchblick. Transparenz ist unser Thema.
Transparenz ist die Durchsichtigkeit oder Lichtdurchlässigkeit von Stoffen und somit das Gegenteil von Opazität.
Die Häuser werden zwar tatsächlich als Glashäuser verkauft, die Wände und die Decke sind aber aus Lexan.
Wenn das Bargeld abgeschafft wäre, dann wird natürlich auch der Konsum, die Geldausgabe nachvollziehbar.
Durchsichtig.
Wenn Sie Fische loswerden wollen, die nehmen wir denn hier auf.
Eine Art Pension für ungeliebte Fische.
Wie macht ihr das, dass die Becken alle so klar sind?
Zimmerpflanzen. Reinigt die eine Grünlilie wirklich meine Wohnzimmerluft?
Was Grünlilien für saubere Luft tun, auch das werden wir klären in diesem Podcast. Außerdem geht es um glasklares Aquariumwasser in einem Berliner Fischrettungskeller. Und wir reden darüber, wie gläsern Menschen werden, wenn sie nicht mehr mit Bargeld zahlen. Vorher sprechen wir aber über das Glashaus. Das ist in der Architektur ja der Inbegriff von Transparenz und Weite. Allerdings ist es in letzter Zeit in Verruf geraten, weil die energetische Bilanz von Glas eher schlecht ist, will New Yorks Bürgermeister sogar Hochhäuser mit Glasfassaden verbieten. Es gibt allerdings auch schon Glasersatz und der wird im Westen von Schweden im Dalsland verwendet, wo man Urlaub im Glashaus machen kann. Man wohnt dann quasi im Grünen und hat nachts den Blick in den Sternenhimmel. Das soll nicht nur schön sein, sondern auch gesund. Ob das stimmt, weiß Uranus Mamodi. Sie hat mit ihrem Partner 3 Tage in so einer Ersatzglas-Cabin übernachtet. Jetzt ist sie hier im Studio. Hallo.
Susanne, hallo.
Ich kann mir vorstellen, so ein Glashaus hat bestimmt einen ganz besonderen Standort, schon der Aussicht wegen. Wo stand denn dieses Glashaus, in dem ihr übernachtet habt und wie sah das von innen aus?
Also es sieht von außen aus wie ein Tiny House oder vielleicht sogar wie ein Gewächshaus. Das einzige Möbelstück ist ein Bett und das Glashaus selbst ist rechteckig und gerade so groß, dass ein Doppelbett von 1,40 Meter Platz hat. Die Rückwand, das Fundament und die Tür sind aus norwegischem Fichtenholz und der Boden ist aus Kiefernholz.
Und aus was für ein Material sind jetzt die Wände? Also sie sehen aus wie Glas, sind aber kein Glas.
Die Häuser werden zwar tatsächlich als Glascabins oder Glashäuser verkauft, die Wände und die Decke sind aber aus Lexan. Und tatsächlich sieht das Lexanglas auch aus wie normales Glas. Lexanglas ist leichter und außerdem unzerbrechlich. Das Material ist ähnlich wie Plexiglas, aber ein Polycarbonat und kein Acryl. Das soll noch stabiler sein als Plexiglas.
Glas hat ja inzwischen den Ruf, keine besonders gute CO2-Bilanz zu haben. Wie sieht das denn bei dem Lexan aus? Also bei Plexiglas, da denke ich gleich an Kunststoffmüll.
Also die Hütten wurden nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit gebaut. Lexan soll als Baustoff umweltverträglicher sein. Also die Platten sollen Wärme viel besser isolieren können als Glas zum Beispiel. Außerdem also ist Lexan sehr leicht und dadurch wird Energie beim Transport und bei der Installation gespart. Und außerdem sind Lexanplatten zu 100% recycelbar.
Das wären also die Materialien. Und was ist das für ein Gefühl, in so einem Glashaus zu übernachten?
Am ersten Morgen hat direkt neben unserer Hütte ein Reh gefrühstückt.
Das Reh war ja hier drin, ne? Ist das über den Zaun gehüpft?
Es war ziemlich außergewöhnlich, aus dem Bett heraus ein Reh in nächster Nähe zu beobachten. Unser Glashaus stand unter Bäumen an einem See im Park vom Baldernas Gutshof. Da gibt es auch ein Wildtiergehege. Das Reh ist wahrscheinlich von dort ausgebüxt, hat jedenfalls mein Freund Holger vermutet.
Ein Gutshof? Kommen da nicht auch mal andere Leute vorbei, die einen dann quasi im Bett sehen können?
Ja, theoretisch schon. Aber das Dalsland ist eine sehr dünn besiedelte Region in Westschweden und auch unter Urlaubern noch ein Geheimtipp. Also nur Gäste, die in dem Herrenhaus übernachten, gehen mal im Park spazieren. Obwohl an einem Morgen ist auch mal eine ganze Wandergruppe an unserem Haus vorbeigetrabt. aber an den Seitenwänden gibt es auch Gardinen. Die kann man dann bei Bedarf auch mal zuziehen. Und wir haben das auch dieses eine Mal gemacht, aber auch wirklich nur dieses eine Mal, denn wir wollten ja die authentische 72-Stunden-Glashauserfahrung erleben.
Und war das denn dann tatsächlich, wie im Prospekt angekündigt, ein Gefühl wie Schlafen unterm Sternenhimmel? Also ich finde, bei Glas oder wahrscheinlich auch bei Lexan ist ja meistens das Problem, dass es dann doch irgendwie nicht frisch geputzt ist und man dann eben doch sieht, dass man diese transparente Wand vor sich hat.
Man sieht auf jeden Fall das Gerüst, das Fundament, an dem die Lexan-Platten angebracht sind. Man weiß ja auch, dass man nicht wirklich im Freien ist. Das Lexan-Glas ist durchsichtig, also Schlieren oder Ähnliches fallen gar nicht auf. Die Betreiber reinigen die Glashäuser natürlich auch vor jedem neuen Gast. Also nachts sah man im Schatten der Bäume vorbei, die Sterne leuchten und den Mondschein im See schimmern. Also es ist tatsächlich so kitschig, wie es klingt. Man wird richtig müde dabei, sich am Sternenhimmel satt zu sehen.
Schön. Und habt ihr euch dann danach tatsächlich auch besser gefühlt? Also das soll ja angeblich auch gut für die Gesundheit sein, so wird das zumindest beworben.
Ja, das schwedische Fremdenverkehrsamt hat tatsächlich eine Untersuchung mit 5 Personen gemacht. Also von einer Studie kann bei so wenigen Versuchspersonen keine Rede sein, aber die Tests sollen sehr positiv ausgefallen sein, wie die Chefin von Visit Sweden, Jenny Skogborn-Missuna, erzählt.
Wir haben 5 Menschen mit stressigen Jobs eingeladen, den naturnahen Lebensstil Schwedens kennenzulernen, indem sie 72 Stunden in einem Glashaus gelebt haben. Ihr Befinden wurde von Wissenschaftlern untersucht.
Und was waren das für Menschen und was genau haben die Wissenschaftler bei Ihnen da untersucht?
Es waren 2 Journalisten aus Großbritannien, ein Verwaltungsmanager aus den USA, eine Taxifahrerin aus Frankreich und eine Polizistin aus Deutschland.
Wir haben den Blutdruck und die Herzfrequenz überwacht und Kognitions- und Kreativtests durchgeführt. Die Teilnehmer reduzierten ihren Stresslevel um fast 70%. Ihr Blutdruck und ihre Herzfrequenz gingen erheblich zurück, während ihre Kreativität und ihre Fähigkeit zur Problemlösung zunahmen. Wir freuen uns sehr über das Ergebnis.
Sagt die PR-Frau, muss sie ja auch sagen. Ihr habt die Erfahrung selber gemacht. Könnt ihr das denn bestätigen, was da herausgefunden worden sein soll?
Also wir haben natürlich nicht unseren Blutdruck gemessen und auch keine Kognitionstests gemacht. Den Tag über waren wir paddeln auf dem See. Für den Hobbyangler Holger ein großes Vergnügen.
Ja, herrlich. Auf dem See könnte ich den ganzen Tag verbringen.
Hast du heute einen Fisch?
Ich glaube, dieses Gefühl, nah an der Natur zu sein, kommt auch dadurch, dass man in dem Glashaus gefühlt mitten im Wald aufwacht.
Und das funktioniert auch, obwohl da ja eben dieser Gutshof ist und da auch mal Leute vorbeikommen und vielleicht woanders auch noch andere Glashäuser stehen.
Ja, das Haus liegt am Rand des Grundstücks, ganz dicht am See, auf einem kleinen Hügel im Wald. Das Herrenhaus, das sieht man gar nicht, man guckt ja auf den See. Also ich fühle mich hier schon mitten in der Natur.
Nun, die Idee der Glaskabinen ist es, der Natur so nah wie möglich zu kommen, ohne unter freiem Himmel schlafen zu müssen. In den Glaskabinen können Sie im Wald schlafen und die Natur hautnah erleben, ohne auf den Komfort zu verzichten.
Den Komfort hatten wir im etwa 300 Meter entfernten Herrenhaus Baldernas. Wir haben in dem vom White Guide empfohlenen Restaurant gefrühstückt, konnten dort für die Mittagszeit einen Picknickkorb abholen.
Das klingt nach einem Naturerlebnis plus und auch nicht gerade billig. Was kostet so ein Aufenthalt im Glashaus?
Also man könnte diesen ganzen Aufenthalt zum sogenannten Glamping zählen, einer Mischung von Glamour und Camping. Wir hatten zwar das glamouröse Abendessen, mussten dafür aber fast einen halben Kilometer zum Dusch- und Toilettenhäuschen laufen. Eine Mischung zwischen Luxus und Zelturlaub. Es gibt allerdings auch Hütten, in denen man sich selbst versorgen muss, wo es kein Restaurant in der Nähe gibt.
Und diese Häuser, die sehen dann alle gleich aus und bieten denselben Komfort?
Sie haben alle dieselbe Bauart. Sie stehen zum Beispiel alle auch auf Pfeilern. Die Architektin wollte so wenig Boden wie möglich mit ihren Bauten belasten. Die Glashäuser sollen insgesamt einen möglichst kleinen Abdruck in der Natur hinterlassen.
Es geht also um Nachhaltigkeit.
Ja, schon, aber ich vermute, dass sich die meisten Gäste von der Option locken lassen, von einem sicheren Ort aus in den Sternenhimmel gucken zu können.
Sagt Oranus Mahmoudi, und die hat sich auch von dieser Aussicht locken lassen, in einem transparenten Haus unter dem Sternenhimmel zu schlafen. Oranus, vielen Dank.
Danke.
Transparenz, unser Thema heute in der Echtzeit. Und auch wenn wir etwas nicht sehen, bekommen wir doch ziemlich schnell mit, wenn es nicht sauber ist. Das ist doch bei der Luft so. Wir brauchen saubere Luft für ein gesundes Leben, für tiefe Atemzüge und einen klaren Kopf. Aber gerade in der Großstadt ist es oft ziemlich stickig. Und möglicherweise ist es kein Zufall, dass der Luftreiniger schlechthin bei jungen Großstädtern ein Comeback erlebt. Die Zimmerpflanze. Katharina Kühn hat das mal recherchiert.
Für ein Wochenende hat sich ein leerstehendes Geschäft in Berlin-Mitte in einen Pop-up-Store verwandelt. Hier stellt der Online-Shop Bergamot allerdings keine neuen Essenstrends oder Modekollektionen vor, sondern Palmen, Kakteen und Farne. Zimmerpflanzen. Zwischen den vielen Regalen steht Jasmin, 37.
Also ich bin so ein bisschen süchtig auch und gehe anstatt Klamotten, gehe ich eher Pflanzen shoppen. So die letzten Jahre hat es so angefangen. Ich hatte eine Katze ganz viele lange Jahre und mit einer Katze kann man natürlich nicht so viele Pflanzen haben, weil die mir die anfressen, und seit der nicht mehr ist, der Kater, seitdem shoppe ich Pflanzen.
Süchtig nach Pflanzen shoppen. Waren früher Zimmerpflanzen etwas für menschliche Mauerblümchen, prahlen jetzt Männer und Frauen auf Instagram mit neuen Trieben und ausladenden Blättern. Plantfluencer heißen die Influencer für den Wildwuchs. Die Natur in die eigenen vier Wände holen ist das Versprechen, aber auch frische Luft für die Großstadt durch reinigende Pflanzen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass wir Pflanzen rein zur Zierde zum ersten Mal in unsere Wohnungen gestellt haben. Schließlich mussten die Wohnungen zunächst zimmerpflanzenfreundlich werden, mit Glasfenstern und wärmeren Temperaturen. Das ging mit der Industrialisierung los, erzählt Patricia Rahemipur, die bis vor kurzem das Botanische Museum in Berlin geleitet hat.
So die erste große Mode, die man fassen kann, ist in England mit den Farnen. Die sind auch tatsächlich relativ kompliziert zu halten. Also es ist wirklich auch so, man musste auch erstmal das Wissen um die Zimmerpflanzen herstellen. Und es war Teil des Selbstbewusstseins eines Hausherrn, der gesagt hat, okay, ich habe eine Hausfrau, die es sich leisten kann, sich mit diesen Zimmerpflanzen zu beschäftigen.
Ein bisschen angeben gehörte also auch dazu. Wer konnte schon das Geld aufbringen, Pflanzen aus anderen Teilen der Welt nach Europa bringen zu lassen? Eine Ananaspflanze war damals ungefähr genauso teuer wie eine Kutsche, erzählt Patricia Rahemipur. Es wurde dann zum Glück ein bisschen günstiger. Und so entwickelte sich eine grüne Mode nach der anderen. Erst die Fahne, dann Alpenveilchen im Schlafzimmer, Hortensien, üppige Blumenprachten im Biedermeier und Flower Power in der Hippie-Zeit. In der Weimarer Republik und um die Jahrtausendwende verschwanden die Pflanzen aus den Wohnungen. Es sollte etwas nüchterner zugehen. Jetzt sind auf den Instagram-Bildern und in den Online-Shops tiefgrüne Pflanzen beliebt. Keine Blumen, sondern große, wuchtige Blätter mit Punkten, Linien, Sprenkeln. Ein Urban Jungle, aber einer, der in die Wohnung passt, bitteschön. Und weil die Pflanzen nicht einfach wild wachsen sollen, kauft man sie jetzt auch nicht mehr einfach im Gartencenter am Stadtrand, sondern in Pflanzenboutiquen, fast schon wie eine Kunstgalerie mit Kurator, der die Pflanzen sorgsam auswählt. Ein solcher Laden ist The Botanical Room in Kreuzberg. Hanni Schermaul wacht über die Pflanzenauswahl. Auch hier gibt es in designten Tontöpfen Sukkulenten, Calatheas mit ihren großen, strukturierten Blättern und natürlich den Star der aktuellen Pflanzenliebhaber, die Monstera. Hanni Schermaul bietet auch Pflanzen explizit zur Luftreinigung an. Nun also die Frage: Reinigt die eine Grünlilie wirklich meine Wohnzimmerluft?
Danach wird oft gefragt und ich finde es auch eine sehr niedliche Frage. Da müsste man sich schon so einige Pflanzen, also da braucht man schon mehr als eine Pflanze, dass das einen Effekt hat.
Auch wenn Bogenhanf, Grüntaler und Philodendron nun wohl mehr machen als andere Arten, bis sich ein Effekt zeigt, müsste man wohl seine ganze Wohnung mit etlichen Pflanzen ausstatten. Allerdings hat das ja auch positive Aspekte, sagt Patricia Rahimipur. Denn die Warnung, man solle keine Pflanzen ins Schlafzimmer stellen, ist damit auch hinfällig.
Das ist so minimal, da müssen Sie eine Stunde lang die Luft anhalten, bevor Sie genauso wenig verbrauchen und ausstoßen wie die Zimmerpflanze.
Die Pflanzenmasse macht also erst saubere Luft, aber der Trend geht ja eh zum Zimmerdschungel. Der muss ja nicht im Schlafzimmer wachsen. Durchsichtig bis transparent ist diese Echtzeit und den Begriff kann man ja auch auf Menschen anwenden. Der gläserne Mensch ist das Schreckgespenst der Datenschützer. Und was eine ganze Menge zu dieser Durchsichtigkeit beiträgt, ist unser Kaufverhalten. Beim Bezahlen mit Karten und Shoppen im Internet hinterlassen wir jede Menge Spuren. Mein Kollege Christian Blaes hat sich intensiv mit dem Thema befasst. Bei uns auf Deutschlandfunk Kultur lief sein Feature über die möglichen Folgen der Abschaffung des Bargelds. Und mit ihm bin ich jetzt in Lissabon verbunden. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Herr Blaes, wie sieht das denn in Lissabon aus? Wird da noch mit Bargeld bezahlt oder wird die Bezahlung da auch schon elektronisch abgewickelt meistens?
Also interessanterweise spiegelt sich hier so ein bisschen das 70er-Jahre-Feeling, was man hier so hat, wenn man als Tourist durch die Stadt läuft, auch im Alltag wieder, wenn es um das Bezahlen geht. Also vor allem in den vielen kleinen Restaurants, das ist mir aufgefallen. Also man hat hier wirklich teilweise große Probleme, wenn man mit Karte zahlen will.
Und wie viel haben Sie jetzt so in der Tasche?
Im Moment schätze ich mal so zwischen 70 und 80 Euro.
Okay, und wie lange reicht das?
Ich würde mal sagen, 3, 4, 5 Tage reicht die und dann muss ich wieder zum Geldautomaten.
Okay, Restaurants sind ja, auch wenn sie günstig sind, das sind ja zumindest auch Beträge, aber es gibt ja auch Modelle, dass man sogar Kleinstbeträge elektronisch bezahlen kann, wo man sich fragt, wie das eigentlich gehen soll. Sie haben ja in London recherchiert, wo es technische Lösungen dafür gibt, Lesegeräte für Bettler zum Beispiel. Oder in Schweden gibt es sowas wie Klingelbeutel mit Kartenschlitz. Wie würde sich denn unser Alltag verändern, wenn wir uns tatsächlich komplett auf Bargeldlosigkeit umstellen würden?
Was jetzt EC-Karte anbelangt, das ist natürlich dann erstmal auch eine Sache, wo man ein Konto braucht. Also das zeigt dann schon mal, dass Leute, die kein geregeltes Einkommen haben, kein Konto haben, also beispielsweise eben die von Ihnen angesprochenen Obdachlosen, die hätten dann schon mal ein großes Problem. Also man muss schon gucken, dass man immer irgendeine Karte dabei hat, die überall akzeptiert wird. Und das heißt, es werden sich wahrscheinlich mehrere Plastikkarten im Portemonnaie dann ansammeln. Und im Ausland beispielsweise, auch hier in Lissabon, bewegt man sich dann im öffentlichen Personennahverkehr mit einer Bezahlkarte, die man aufladen muss. Also man kann es mal hier auch noch mit Bargeld bezahlen, aber in London, wo ich eben auch unterwegs war für die Recherche, da ist es ja schon seit Jahren gang und gäbe, dass man ausschließlich mit Karte auch im öffentlichen Personennahverkehr bezahlt. Da kommt man mit Bargeld überhaupt nicht mehr durch die Stadt. Und das hieße dann wiederum in der Konsequenz, wenn wir das mal zu Ende denken, dass man eben schon immer stärker aufgerufen ist, mal zu gucken, wo ist denn das Geld eigentlich hingewandert, was ich mit meinen ganzen Karten ausgegeben habe. Das heißt, man sollte öfters mal gucken auf die Kontoauszüge, was ist da abgebucht worden, von wem, was ist da vielleicht auch an Gebühren angefallen, denn da haben die Banken ja dann im Grunde mehr oder weniger freie Hand.
Wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus? Also wenn tatsächlich alle meine Ausgaben nachvollzogen werden können, bin ich dann ein gläserner Mensch? Sagt das tatsächlich alles über mich?
Naja, also ich sag mal, das bargeldlose Bezahlen alleine sicherlich nicht, aber ich würde mal sagen, es ist ein weiterer Schritt dahin zum gläsernen Menschen, ein weiterer Puzzleteil. Also es ist ja bisher schon so, dass wir im Grunde sehr viel über uns verraten, wenn wir vor allem im Internet, in den sozialen Medien unterwegs sind. Also das fängt dann an, wenn wir ein Like auf Facebook vergeben oder wenn wir in der Suchmaschine eine bestimmte Anfrage stellen. Und wenn das Bargeld abgeschafft wäre, dann wird natürlich auch der Konsum, die Geldausgabe nachvollziehbar. Das heißt, die einzelnen Kartenbetreiber, Kreditinstitute, Banken können genau sehen, wo habe ich eingekauft, wann habe ich eingekauft, auf die Sekunde genau und was habe ich eingekauft. Und dann erfahren die natürlich eben auch, dass ich beispielsweise Bio-Lebensmittel bevorzuge oder weil ich Katzenfutter kaufe, habe ich wahrscheinlich eine Katze zu Hause. Das heißt, es ist ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg zum gläsernen Menschen, aber nicht das alleinige.
Es gibt ja auch noch andere Gründe, die für die digitale Zahlung sprechen. Also zum Beispiel soll die Kriminalität sinken, weil es zum Beispiel weniger Bankraube gibt. Die Geldwäsche soll erschwert werden und so weiter. Überzeugen Sie diese Argumente?
Naja, also ich sag mal so, wenn man sich ein bisschen umguckt und liest, was so passiert, dann kriegt man ja schon mit, dass die Kriminellen immer neue Methoden aushacken, um auch bargeldlos ihre kriminellen Geschäfte zu machen. Also Stichwort Darknet oder Cyberkriminalität. Also die Hacker haben ja immer wieder neue Ideen und Methoden. Ich würde mal so sagen, derjenige, der kriminelle Geschäfte machen will und große Summen bewegen will, der ist dann nicht auf Bargeld angewiesen.
Schweden ist ja schon deutlich weiter, was das bargeldlose Bezahlen angeht. Da wird ja tatsächlich ein Großteil aller Zahlungen inzwischen über Karten vorgenommen und das Bargeld soll tatsächlich bald ganz abgeschafft werden. Und die Schweden finden das gut. Die haben offensichtlich nicht so viele Bedenken wegen Datenschutz und anderer Schwierigkeiten, wie wir das hier in Deutschland haben. Woran liegt es denn, dass diese Nation da so positiv gegenüber eingestellt ist?
Also ich bin jetzt kein Experte in Bezug auf die schwedische Gesellschaft. Ich kann da auch nur Vermutungen anstellen. Ich denke mal, die Schweden machen zumindest den Eindruck, dass sie ein sehr technikaffines Völkchen sind, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Und man sieht es auch schon daran, dass digitale Bezahlmethoden wie Swish beispielsweise oder Klarna, das kennen vielleicht auch einige hierzulande, oder auch iSettle, das ist auch so eine digitale Bezahlmethode, dass die in Schweden entwickelt worden sind. Also ich denke mal, die Schweden haben da generell einfach ein Händchen für und sind deswegen wohl auch aufgeschlossener dafür. Und als Deutscher liegt auch die Vermutung nahe, das kenne ich auch von Wissenschaftlern, die sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt haben, da spielt schon durchaus noch unsere eigene Vergangenheit, zumindest auch der älteren Bürger hierzulande, eine Rolle. Also die Deutschen haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Diktaturen oder mit totalitären Regimen. Also die Nazis haben den Staat kontrolliert. In der DDR gab es die Stasi, die auch eine ziemliche Kontrolle über die Bürger ausgeübt hat. Und insofern kommt da zumindest bei den Älteren sicherlich nachvollziehbar noch so ein Bedenken rüber. Naja, wir fühlen uns unwohl dabei, wenn wir unsere Daten dem Staat irgendwie komplett oder irgendwelchen Großunternehmen zur Verfügung stellen. Also ich denke mal, das spielt auch eine Rolle.
Nun ist ja die Bewegung für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, das ist ja eine internationale Bewegung. Was würden Sie sagen, wie entwickelt sich das weiter?
Es zeichnet sich schon ab, dass tatsächlich das bargeldlose Bezahlen nach wie vor auf dem Vormarsch ist. Also das sieht man schon an Nationen wie China, wo das also ganz weit vorangeschritten ist. Aber eben auch hier in den westlichen Ländern ganz klar, also auch hier in Deutschland, die Bezahlvorgänge mit Kartenzahlungen nehmen auf alle Fälle zu. Auch die Umsätze steigen. Die Deutschen hängen zwar noch am Bargeld, das ist auch erwiesen, dass wir ein Völkchen sind, das also sehr stark noch am Bargeld interessiert ist. Aber es gibt eben auch Umfragen, die belegen, dass gerade bei jüngeren Leuten das Bargeldinteresse, sag ich mal, nachlässt. Die Bundesbank sagt zwar, das Bargeld wird immer existieren hierzulande, aber ich denke mal, es wird wirklich im Laufe der nächsten Jahrzehnte eine verschwindend geringe Rolle nur noch einnehmen.
Sagt Christian Blees, Autor des Features Cash Me If You Can über die Rolle des Bargelds. Und diese Sendung aus der Reihe Zeitfragen können Sie auch auf der Deutschlandfunkkultur Homepage nachhören. Christian Blees, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Welchen Buchstaben machen wir jetzt?
A. Ich mache so. Ich mache O.
Dann mache ich I. Und du machst das E.
I.
Warte, wer fängt, wer zählt an?
Ich. 1, 2, 3.
So, einatmen.
O.
Aber du hast Pause gemacht, das geht gar nicht. Jetzt hat Papa gewonnen.
Kann man Geistesblitze?
Wahnsinn wie lichte Momente.
Eigentlich besitzen.
Wie anonym übertragene Gedanken.
Aus der Luft gegriffen ist doch nicht geklaut.
In Hochgeschwindigkeit durch den Nebel ranken.
Wer hat diese Welt bestellt?
Urheber unbekannt.
Der Zufall ist mein Held. Ergebt euch.
Sie hören den Echtzeit-Podcast. Durchsichtig ist unser Thema und Durchsichtigkeit ist auch so etwas wie das Qualitätsgebot unter Aquarianern. Fischliebhaber betreiben einen enormen Aufwand, um Fische in gutem, durchsichtigen Wasser zu halten. Das machen auch die beiden Berliner Fischfreunde so, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Sie retten Fische vor der Toilettenspülung und wenden dafür ihre ganzen Ersparnisse auf. Pia Rauschenberg nimmt uns jetzt mit in ihren Fischkeller.
Jetzt so ein bisschen Trübsal, weil lebende Bakterienkulturen mit drin gemacht haben.
Michael Opitz steht vor einem Aquarium und lässt frisches Wasser einlaufen, das vorübergehend von Bakterien getrübt wird.
Damit es den Fischen besser geht, weil unser Wasser ist zwar weich, aber da fehlen natürlich gute Bakterienkulturen. Und die machen wir immer mit drin, bei jedem Wasserwechsel, sodass die Fische immer gleichbleibendes Milieu haben. Ja, das muss schon sein.
Zusammen mit seinem Freund und Kollegen Bodo Dietrich hat er in Berlin-Charlottenburg vor 2 Jahren einen Fischkeller eröffnet. An allen Wänden stehen Aquarien, bauen sich bis zur Decke auf. Das blaue Licht gibt dem sonst kühlen Kellerraum eine angenehme Atmosphäre. Die beiden stämmigen Männer bilden einen sympathischen Gegensatz zu ihren zierlichen Fischen. Sie sind Handwerkertypen, die gerne alles selbst machen.
Und ja, hier betreiben wir unser Hobby, aber auch, dass Leute zu uns kommen können, wenn sie Fische loswerden wollen. Die nehmen wir denn hier auf.
Es ist eine Art Pension für ungeliebte Fische. Fischrettung nennen das die beiden Freunde, die in der Nähe als Hauswarte arbeiten. So hören sie auch davon, wenn Mieter ausziehen und ihre Fische loswerden wollen. Die kommen dann erstmal in Quarantäne, um zu gucken, ob sie gesund sind, erzählt Bodo Dietrich.
Und dann werden sie auf die Becken verteilt und wenn jemand Interesse hat, dann kriegt er sie.
Und wie seid ihr darauf gekommen, das zu machen?
Weil es sowas in Berlin nicht gibt. Es werden so viele Fische in Toilettenbecken gegossen, weil die Leute kein Interesse mehr haben. Weil sie, so ein Becken zu machen und sauber zu halten, macht Arbeit. Jemand, der sich eins kauft und nach 2 Jahren die Schnauze voll hat, der kippt dann seine Fische irgendwo in die Toilette und stellt das Aquarium irgendwo in den Keller.
Da gehören Fische nicht hin, finden die beiden Aquarianer. Und deshalb geben sie sich alle Mühe, um den Aufenthalt in ihren Kellerräumen möglichst angenehm für die Fische zu gestalten. Wie Eltern kümmern sich die beiden um ihre Zöglinge. Und damit die sich wohlfühlen, gehört vor allem eins dazu. Sauberes Wasser.
Es ist ja immer was zu tun, dass sie alle glasklar sind. Und alles. Hier kommen hier noch Leute rein, wie macht ihr das, dass die Becken alle so klar sind? Meins ist immer wieder trüb. Like, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Der Hauswart öffnet geschäftig verschiedene Türen und Klappen.
Zeig dir mal, was hier für ein Filter dran ist. Das ist ein Rieseneimer. Der muss einmal im Monat gereinigt werden. Der wird abgeklemmt, raus, dann wird raus. Die Schwämme werden sauber gemacht, neue Filtermedien kommen rein.
Und die beiden haben eine Menge Geld in ihre Aquarien investiert. Ein Becken einzurichten kostet etwa 1.000 Euro. Bodo Dietrich und Michael Opitz wollen vor allem eins: die eigentliche Umwelt der Fische möglichst gut nachahmen. Ob es der Amazonas ist oder der Malawisee. Der Sehnsuchtsort der Aquarianer.
Da sind Beleuchtungsanlagen dran, die das Sonnenlicht imitieren. Also das heißt, das geht nicht morgens an, dass die Fische sich erschrecken. Das geht ganz langsam, das ist Sonnenaufgang oder ein Untergang.
Der Aufwand zahlt sich aus in bunten Farben. In den Wasserbecken tummeln sich Leopardkaktuswelse, Keilfleckbuntbarsche, Zichliden, Black Mollys und Reisfische.
Die Welse, die kommen aus dem Amazonas oder und da ist grün, brackig und dann alles so. So muss das denn dem auch. Man kann eben die Natur geben hier im Becken. Ja.
Hinter den Mühen der Aquarianer meint man auch diese eine Motivation zu erkennen. Selbst so etwas wie ein Schöpfer zu sein.
Diese Becken haben wir geschafft, so wie es da ist und es harmoniert. Natürlich sind wir die Erschaffer von diesen Becken, ja.
Die natürliche Ästhetik der Aquarien, die sie mit allen möglichen Hilfsmitteln am Leben halten, zieht die beiden Hauswarte mehrmals pro Woche in ihren Keller.
Wenn es ordentlich gehalten wird, ist ein Bild, was sich ständig verändert. Man sieht immer was Neues, immer Bewegung und das ist artgerecht. Wir sitzen hier auch oft abends noch und gucken uns nur die Becken an. Ja, das ist, für andere ist das albern, aber wir finden das schön.
Fische statt Fernseher, das macht natürlich am meisten Spaß, wenn das Wasser schön klar ist. Und das war's von der Transparenz. Wir hören jetzt die Echtzeit-Serie.
Sie haben es geschafft. Sie feiern ihren Grenzübertritt in den Westen.
Brüder. Eine Hörspielserie von Sebastian Hocke.
Es ist die Geschichte einer Flucht aus der DDR. Erzählt 30 Jahre später, als der jüngere Bruder Sonny nachzuvollziehen versucht, was damals wirklich passiert ist. In der 7. Folge haben Sonny und Timo es fast geschafft. Sie steigen in den Zug nach Prag und es sieht gut aus. Im Nachhinein weiß Sonny, diese Fahrt im Vorortzug wäre die letzte Gelegenheit gewesen, den Bruder auf die wahren Gründe seiner Flucht anzusprechen.
Also man hat hinter jedem eigentlich den Stasi-Mitarbeiter gesehen. Den Uniformierten, den Polizisten. Also man hat ja mit einer großen Paranoia wahrgenommen sozusagen. Also abgesehen davon, dass ich, würde ich wirklich sagen, also die erste Zeit in dem Zug einfach wahnsinnig damit gekämpft habe, überhaupt die Augen offen zu halten, ja.
Es ist kurz nach 6 Uhr, als Sonny und Timur endlich im Zug nach Prag sitzen. In einer S-Bahn für Pendler. Sie fährt langsam und braucht über 4 Stunden nach Prag.
Und währenddessen eigentlich jede Sekunde darauf gewartet, wann sind wir endlich in Prag, ja? Wann haben wir es geschafft?
Lutz hat mir die Geschichte vom Discomobil erzählt. Nur anders, als ich sie kannte. Ich hatte es mir immer so lustig vorgestellt. Wie im tiefsten Schnee raus in den Wald seid, mit dem W50 und dem Schnaps. Wie der Kulturnick dich hat fahren lassen in seinem Discomobil. Obwohl ihr alle besoffen wart. Sogar der junge Parteisekretär hat mitgemacht. Lackschuh hast du ihn immer genannt und jedes Mal erklärt, warum. Weil er nämlich im Gegensatz zu euch nie dreckige Schuhe hatte. Nur schmutzige Hände hast du immer an der Stelle gesagt. Und gelacht. Die Geschichte begann am Brett beim Bier, nach 12 Stunden Arbeit in der Kälte. Eigentlich fühlten sich sonst alle wie die Maden im Speck, hat Lutz gesagt. Schwarzwälder Schinken, massenhaft Fleisch, Bananen. In der SU. Und Konserven, aus denen manchmal Flugobst wurde. Die haben Löcher in die Dosen gestochen, nur den Saft getrunken und die Dosen einfach aus dem Fenster geworfen.
Aber dann der Trassenkoller.
Irgendwann fand dann mal einer, dass man die Verschwendung so nicht durchgehen lassen konnte. Naja, und der bekam dann am Brett plötzlich Besuch, gerade als mein Bruder auch da gesessen und Bier getrunken hat. Der Lackschuh hat den Kritiker angestachelt, einen Artikel zu schreiben für die Wandzeitung über Missstände. Und dann hat er Schnaps spendiert.
Ihr seid rausgefahren, raus in den Wald, durch den Schnee, bei 25 Grad unter Null, mit Musik aus dem Discomobil. Nur dass der Schnaps vor allem für den Kritiker war, der trinken musste. Während der Lackschuh den Schnaps ansetzte, hat der Kulturnick festgehalten. Du hast die Musik laut gedreht, damit man die Schreie nicht hört. Getanzt haben die anderen. Lackschuh und Kulturnick aus Spaß und Genosse Flugobstlotse, damit er nicht erfriert, nachdem man ihm die Sachen weggenommen hatte. So lange, bis er auf die Idee kam, dass er in seinem allerersten Bericht feststellen würde, dass er keinen einzigen Fall von Verschwendung ausmachen konnte.
Aus den Akten des zuständigen Volkspolizeikreisamtes.
16. September 1989. Bis spät in die Nacht verschweigen die Eltern des Beschuldigten das Fehlen ihres jüngeren Sohnes. Dann verweisen sie auf einen Zettel. Eine Nachricht hinterlassen auf dem Küchentisch. Sind unterwegs. Timur. Gegen 1 Uhr fällt bei der Wohnungsbesichtigung das Fehlen einer Kristallvase auf. Am Morgen ist nun zum ersten Mal die Annahme gerechtfertigt, dass der Beschuldigte versuchen könnte, sich mit Hilfe des jüngeren Bruders den Behörden zu entziehen. Republikflucht? Fragezeichen.
Unterwegs nach Prag 2019. 5. Etappe. Unerkannt im Bruderland.
Ja, wir sind halt ausgestiegen aus dem Zug und hatten ja verabredet, dass wir sozusagen, also er ist vorgegangen, den Weg weisend und ich bin in einigem Abstand hinterher, so dass man noch hätte behaupten können, man gehört nicht zusammen, ja. Und dann sind wir erstmal einfach raus aus dem Bahnhof, also raus aus der Nähe und dann sind wir ungefähr bis da vorne gelaufen und dann, wir wollten ja zur Botschaft und ja, wir hatten aber keine Ahnung, wo die ist. Also eigentlich war im Kopf der Zusammenhang, man kommt in Prag an und dann ist da die Botschaft. Aber dass man überhaupt keinen blassen Schimmer hat, ja, wo genau sie ist, das war natürlich nicht im Plan vorgesehen. Ja. Und dann hatte Timo die Idee, dass wir nach westdeutschen Touristen Ausschau halten.
Die Brüder sind unterwegs zum Wenzelsplatz. Er ist die letzte Station vor der Botschaft.
Die ersten, die wir da ausgespäht hatten, war so ein Rentnerpaar. Also er, der fotografiert hat, sie hat Moskauer Eis gegessen. Das weiß ich noch. Und ich wollte sie auf jeden Fall gerade ansprechen. Und da ist Timo aufgefallen, dass der Mann mit einer Praktika fotografiert, also einem Ostfabrikat. Was ist, wenn das ein Stasi-Mitarbeiter ist, der sich als Westdeutscher tarnt, um genau solche Leute wie uns hier einzufangen?
Ob dieser Verdacht stimmt, erfahren Sie in der nächsten Folge und die können Sie im nächsten Echtzeit-Podcast hören oder Sie hören gleich den Podcast der Serie Brüder. Da gibt es alle Folgen nochmal zum Nachhören. Das war's von mir. Ich bin Susanne Balthasar und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, machen Sie es gut.